Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und aufgrund von Umständen, die jetzt näher zu erläutern, hier gar nicht so ihren Platz suchen und haben, hat sich der Thomas kurzfristig, lässt er sich entschuldigen, glaube ich, sagt man. Und da habe ich geguckt, habe ich so eine Kiste hier, da habe ich reingeguckt und da war so ein bisschen verstaubt und dann habe ich so, hatte ich mal so ein altes Buch, was dann so verstaubt ist und dann so aufgeschlagen und dann geguckt. Und dann sah da, habe ich so einen Konterfei von dem hübschesten, wie heißt der Ort nochmal, nicht Bamberg, dem hübschesten, sag doch mal, wo kommst du denn ursprünglich her, Mann? Sag doch jetzt schnell.
ursprünglich, ja. Kennt kein Mensch, aber
doch,
wohnhaft in Lindau.
Ja, Lindau ist mir klar, dass du da jetzt wohnst.
Aber ja, aber ich habe in Bayreuth studiert.
Bayreuth, das meinte ich doch. Der hübscheste Bayreuther, behauptet er von sich selber. Guten Abend, Chris, nach langer Zeit mal wieder hier.
Hallo, ja, eingestaubt ganz unten am Ende der Kiste und der Christian hat dann ein bisschen auf mich eingeredet. Ich hab dreimal abgesagt, als er mir dann Geld geboten hat, dann habe ich letzten Endes gesagt, okay.
Aufgedrängt. Nein, seit langer Zeit mal wieder hier. Die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, weil es kommen ja auch immer wieder neue dazu gehen. Ist der Chris so. Machen wir weiter. wir versuchen das, also Thomas, ich glaube, da sind wir uns einig, kannst weder du noch ich ersetzen und zusammen kriegen wir das auch nicht hin, aber wir versuchen zumindest euch auf den neuesten Stand zu bringen bei verschiedenen Sachen und hoffen, dass wir das hinkriegen. Gell?
Genau, also wir geben mal unser Bestes, also Schwerpunkt der Sendung wird natürlich die Vuelta sein, das ist so das aktuelle Highlight, aber wir haben uns auch vorgenommen, euch generell so ein bisschen allgemein nochmal auf Stand zu bringen, ohne dass wir da jetzt den Anspruch haben, dass es jetzt alles chronologisch in der richtigen Reihenfolge ist. Wir wollen es nur einmal rund machen und deshalb auf so ein paar Rennen eingehen, die in den letzten 1-2 Wochen noch stattgefunden haben, die wir jetzt für erwähnenswert achten. Also es gab sicherlich sehr, sehr viele, die grundsätzlich eine Erwähnung finden könnten, aber ein paar, die vielleicht ein bisschen wichtiger wären. Ich würde mal ganz direkt anfangen.
Ja, mach das. Ich habe eh keinen blassen Schimmer, also erzähl du ruhig mal, was du willst, das wäre egal.
Was in Hamburg stattgefunden hat, die Bemaser Classics.
Die Bremer? Wieso machen die Bremer in Hamburg ein Rennen?
Die Bemaser Classics. Ich musste tatsächlich auch noch mal gucken, was das überhaupt für ein Sponsor ist. Früher waren das ja die HEW Cycle Classics und dann hießen sie auch noch mal anders. Letzten Endes geht es da wohl um Tapes. Genau, kenne ich mich da jetzt aber auch nicht aus.
Tapes? Also so 90 Minuten, 120 Minuten, 60 Minuten?
Ja, so Physio, Kinesio-Tapes.
Ja, dafür bist du schon zu jung. In unserer Generation waren Tapes Kassetten.
Ja.
Bei mir
ging es dann mit CDs los.
Ja.
Aber ich habe auch noch Kassetten damals vom
Benjamin
Radioprogramm aufgenommen. Ja, was erwähnenswert ist sicher oder was ich schön finde, dass dieses Jahr auch mal so der Kurs wirklich genutzt wurde. Also es gibt da gegen Ende ja immer so ein paar Überfahrten vom Vaseberg, der da wirklich sehr, sehr steil ist. Zwar nur einen knappen Kilometer lang, aber dafür bis in die doppelten Steigungsprozent. Und dieses Jahr hat sich eine Gruppe da aufgemacht. Ganz am Ende noch 5 Mann zusammen. Erfreulich aus deutscher Sicht. Team Bora doppelt vertreten mit Patrick Konrad und mit Marco Haller dazu. Dann noch Wout van Aert, den man in der Situation sicherlich als Top-Favorit hat bezeichnen können. Dann Nave S von Ineos und dazu noch Quinten Hermanns, der schon im Frühjahr verdammt stark war, von Intermarché Vanti Group Gobert. Und zur Überraschung aller, Marco Haller hat gewonnen. Sprint früh angezogen, hat so ein bisschen den Wout van Aert überrascht und der kam nicht mehr ran, hat zwar Quinten Hermanns noch überholen können, aber Marco Haller hat gewonnen. Größter Sieg der Karriere und für Bora ein ganz, ganz schönes Ding, muss man echt sagen. War toll, zumal es an dem Tag, da kommen wir später zu, noch ein zweites Erfolgserlebnis fürs gleiche Team gab, ebenso im Sprint.
Was hast du noch in deinem Köcher, du kleiner Robin Hood?
Ja, so eine kleine Träne habe ich noch in meinem Köcher. Erlebt man bei mir tatsächlich relativ selten, dass ich beim Frauenradsport ein bisschen emotional werde. Aber
ach komm, du weißt doch, wenn Whitney Houston im Radio ist.
Ach, die kenne ich ja gar nicht. Oh, ja. Nein, aber es hat ja die Europameisterschaft stattgefunden in München und nachdem da jetzt vor einiger Zeit jetzt schon das Männerrennen stattgefunden hat, hat jetzt dann am Wochenende auch das Frauenrennen stattgefunden und Lisa Brennauer hat ja bereits vor einiger Zeit angekündigt, das wird ihr letztes Rennen sein. Sie hat nochmal Gold gewonnen mit dem Team auf der Bahn, was sicherlich ein großer Erfolg war nach dem grandiosen Erfolg bei Olympia letztes Jahr oder bei den Olympischen Spielen. Und ich habe ihr schon irgendwie die Daumen gedrückt. Ich habe zwar nicht wirklich dran geglaubt, dass es was wird. Dafür sind da doch sehr, sehr viele starke Sprinterinnen am Start gewesen. Hinten raus war sie dann doch gut platziert. Es hat aber haarscharf dann doch nicht ganz gereicht. Sie wurde Vierte, war aber dennoch sehr, sehr zufrieden, hat eine grandiose Karriere hingelegt. Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin, das Ganze mehrfach mitunter auf Bahn und auf Straße. Ich glaube, da verlässt uns eine ganz große und wir haben sie jetzt beide nicht persönlich kennenlernen dürfen, aber dennoch war sie ja auch bei der Tour de France ein paar Tage auch als Co-Kommentatorin am Start und ich habe sie da auch als sehr sympathisch
Ich glaube auch,
erlebt.
dass, also ich, ohne jetzt zu wissen, also ne, von mir auch erstmal eine Karriere, die ihresgleichen sucht. Und ich glaube, dass ihr Standing in der Öffentlichkeit und so einfach nicht so, also wäre sie ein Mann, dann wird man sie wahrscheinlich noch, also wenn man es jetzt einfach vergleicht, ich glaube, es gibt keinen deutschen Radfahrer, der auch nur im Hauch eine ähnliche Karriere gemacht hat und von den eingefahrenen Triumphen auch nur im annäherndsten vergleichbar wäre. Und ja, also dass sie da nicht das Standing hat, dass jetzt das Pendant quasi auf männlicher Seite haben würden, ist einfach so unfassbar traurig und schade. Aber andererseits, vielleicht geht es ja auch damit sogar besser, anstatt in der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt überall zu stehen. Vielleicht ist ja auch gar nicht der Typ dafür. Dann insofern Fluch und Segen zugleich vielleicht. Aber das, was ich da im Fernsehen gesehen habe, denke ich auch, dass das vielleicht, ohne zu wissen, in welche Richtung sie gehen möchte, dass sie da mit hoher Wahrscheinlichkeit so manche Tür auch jetzt durch ihre Auftritte dort aufgegangen sind. Und wäre schön, wenn man sie weiter in irgendeiner Rolle sehen würde.
Genau, hat sie angekündigt. Sie ist wohl bei der Bundeswehr, will aber auch mit dem Bund Deutscher Radfahrerin, man muss ja gendern, sprechen, wie sie da ihre Rolle in der Zukunft finden kann. Gibt ein paar Männer, die haben es auf der Bahn und auch auf der Straße geschafft, erfolgreich zu sein, aber jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit.
Nee, also
Viviani ist
natürlich.
beispielsweise so ein
Nee,
Mann oder Cavendish, die auf beiden
ja, ich habe ja bewusst
Ebenen.
gesagt Deutsch, ne? Also eine deutsche Karriere
Ja.
bei weitem. Also egal ob auf der Bahn oder, ich will behaupten, egal ob Bahn oder Straße, weder dort noch dort ähnlich über die Jahre und in der Breite Karriere hatten. Also hoffe ich einfach mal. Entschuldigung. Und das jetzt von 2009 bis 22 auf solchem Niveau. Also da gehört ja auch nochmal was dazu, über, nicht jetzt als One-Hit-Wonder da mal eben so ein, zwei gute Saisons, sondern über viele Jahre. Ja,
Genau.
alles
Also
Gute.
was wir auf jeden Fall heute noch erwähnen müssen, ist der Sieg der deutschen Mannschaft bei der Tour de l'Avenir, die größte Nachwuchsrundfahrt des deutschen Radsports. Heute
Warte,
Teamzeitfahrt.
die größte des deutschen Radsports, nee, des
Das
Jugendradsports, oder? Ja,
Jugendradsports, das
okay. Ja,
Nachwuchsradsports. Man
genau.
kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, die Tour de l'Avenir, wer dort gewinnt, es wird meistens ein ganz, ganz großer Fahrer. Quintana hat sie schon gewonnen, auf Tramadol wollen wir jetzt nicht eingehen. Ein Bauke Mollema hat sie schon gewonnen, Yates hat sie, meine ich, gewonnen. Es gab viele große Sieger in der Vergangenheit. Chaves hat sie, meine ich, gewonnen. Und tatsächlich, heute Mannschaftszeitfahren, die Deutschen haben gewonnen und stellen jetzt auch den aktuellen Gesamtführenden, Miguel Hessmann. Jetzt sind wir mal alle frohe Erwartung, was da so die nächsten Tage noch passiert. In die Berge geht es jetzt erst noch, aber durch das Mannschaftszeitfahren sind viele Deutsche jetzt relativ weit vorne. Auch Georg Steinhauser, der jetzt bei mir ganz in der Ecke wohnt, Sohn von Tobias Steinhauser, ist kein ganz schlechter Bergfahrer. Hoffen wir einfach mal, dass zumindest einer von den Fahrern sich da ganz vorne halten kann.
Ich bin mal gerade die Liste durchgegangen, ne? Nur der Gewinner. Also ich lasse jetzt nochmal so Platz 2 und 3. Also Bernal, Gaudu, Soler, Miguel Ángel López, Chaves, Quintana, Mollema, Menschow, was hatte ich, hatte ja noch so einen Namen, wo ich, Johann Brunel, Miguel Indurain, Olaf Ludwig, Greg LeMond, also da waren so einige bei. Ja.
Ja, man muss auch sagen, auch aus jüngster Vergangenheit, auch ein Tobias Voss hat, so meine ich, schon gewonnen, der dann auch beim Giro schon in die Top 10 rein gefahren ist und auch der Norweger von vor, was war's, 1, 2 Jahren, jetzt
Nee,
muss ich
ich
aufpassen,
Voss stimmt, dann letztes Jahr Tobias Halland, Johansson.
Genau, den meine ich. Mhm. Der ist dieses Jahr auch schon in Katalonien ganz stark gefahren.
Ja, also wer da vorne ist, den kann man mit Fug und Recht schon mal auf die Liste setzen der Fahrer, die es weiter zu beobachten gibt. Hast du noch was in deinem Tränenköcher?
Zumindest sind so keine ganz schlechten Fahrer, die da ganz vorne sind. Nein, jetzt sollen wir doch langsam endlich dann auch mal zu unserem
Main Highlight,
sage ich mal, ja. Kommen zur Niederlande-Rundfahrt.
Zur Niederlagen-Rundfahrt. Die Niederlande-Rundfahrt. Ich bin ja selten stolz auf etwas, was ich hier im Podcast sage und hinterher eingetreten ist. Ne? Also meistens sehe ich auch ein, dass das oftmals, wenn ich mal richtig lag, von Glück, mehr Glück als Verstand bedeutet. Und das muss auch nicht viel Glück sein, bei wenig Verstand. Aber ich meine, mich erinnern zu können, ich weiß nicht, ob du es nachgehört, ich glaube, du hast es nachgehört, weil ich ja diverse Beschimpfungen bekommen habe dafür, was ich gesagt habe teilweise.
Ja, ist zu Recht.
Das wird die Geschichte zeigen. Aber ich hatte, meine ich, doch gesagt, dass Robert Hresing für mich ein großer Kandidat ist, am ersten Tag ins rote Trikot zu fahren. Gut, so richtig weit aus dem Fenster gelehnt habe ich mich damit nicht. Aber als ich dann Freitagabend gesehen habe, dass es eingetreten ist, war ich dann doch einigermaßen erfreut bis stolz.
Absolut. Also ich fand es eine wahnsinnig schöne Geste des Teams. Ja. Und man muss auch sagen, es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Zum einen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass er dann da als Erster über die Ziellinie fahren darf. Also es gibt viele Teams, da besteht der Kapitän einfach drauf, dass er der Erste ist. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, so ein Team hat ja auch einen gewissen zeitlichen Druck. Das heißt, die Zeit wird nach dem fünften Fahrer gemessen und du nimmst da jetzt ja auch nicht jeden, der vielleicht ein bisschen schlechter ist, noch mit ins Ziel, weil man vorher ausgemacht hat, der bleibt da dabei. Und wenn man jetzt mal das Team durchguckt, da sind ja mit Affini und Dennis zwei wahnsinnig starke Zeitfahrspezialisten dabei gewesen. Da ist ein Primoz Roglic mit dabei gewesen, der wahnsinnig stark im Zeitfahren ist. Mike Teunissen, der sehr stark und tempohart ist. Und das musste sich der Robert Hresing durchaus auch verdienen, weil automatisch wirst du da am Ende jetzt nicht Erster und hast überhaupt noch die Möglichkeit, ganz vorne mit reinzufahren. Wenn wir da andere Teams sehen, da sind teilweise die ersten Fahrer schon nach 3-4 Kilometern abgeplatzt. Also auch sehr, sehr harmonische Teamleistung oder homogene Teamleistung.
Ich glaube auch nicht, dass man in die Sache, oder das kann ich mir nicht vorstellen, dass man reingegangen ist und hat gesagt, so, wir fahren heute Hresing ins rote Trikot, sondern eher, dass das so eine Nummer ist wie, pass auf, du, wenn wir alle ins Ziel kommen, wenn wir zu 8 ins Ziel kommen, bist du der Erste, wenn du bist der Zweite, wenn Robert nicht mehr da ist, du bist der Dritte, wenn, ne, also sozusagen. Keine Ahnung, man hätte jetzt auch sagen können, wenn zum Beispiel, stelle ich mir ein einigermaßen plausibles Szenario vor, wenn, wer ist denn noch Holländer von denen? Ist Teunissen, Mike Teunissen, ist auch Niederländer wahrscheinlich,
Omen, oder? Omen, Teunissen. Sam Omen ist
Ach so,
Niederländer, okay. Mike Teunissen.
Ja, genau, ne? Also man hätte wahrscheinlich, also ich behaupte einfach mal, dass man gesagt hat, so, ihr drei Niederländer, wenn du bist eins, du bist zwei, du bist drei, wenn ihr alle drei reinkommt, macht es der Robert, wenn Robert weg ist, machst du Sam und wenn Sam und Robert weg sind, dann macht es Mike und wenn nur noch Mike da ist so irgendwie wird das ja gelaufen sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man gesteigerten Wert darauf gelegt hat, einen Niederländer vorne zu sehen und wenn alle drei weg gewesen sind, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, dann macht Sepp Kuss, weil als Helfer, dass der auch mal ins rote Trikot kommt oder so eine Nummer, ne? Also das, ich glaube schon, dass da so Absprachen herrschen, aber dass ausgerechnet jetzt Hresing geworden ist, weil er mit reinhalten konnte, mit reinfahren konnte, also ich glaube auch, der Kommentar hat es ja oft genug gesagt, ein Fahrer, der sich das echt verdient hat und der über die Jahre so oft bewiesen hat, wie er arbeitet fürs Team. Schöne Geste, also man hat es wahrscheinlich nicht auf Teufel komm raus drauf angelegt, aber so nach dem Motto, wenn es funktioniert, dann gehen wir es Robert. Schönes Ding. War auch jetzt nicht überraschend, Jumbo als Sieger, für mich zumindest.
Ich habe so ein paar Teams tatsächlich eher so auf Augenhöhe gesehen. Also das waren tatsächlich dann auch aber auch die vier Teams, die dann am Ende Platz 1 bis 4 hatten. Mhm. Bei denen hätte ich mir verschiedenste Konstellationen vorstellen können. Jetzt auch Ineos, wenn man da mal sieht, mit Ethan Hayter, einen starken Zeitfahrer dabei, Van Baarle sehr tempofest, Ben Turner, Carlos Rodriguez, Tau gegen Hart, alles keine schlechten. Pavel Sivakov, auch Quickstep, die haben vielleicht jetzt außer Evenepoel und Cavanna jetzt nicht die Fahrer, die man jetzt für die mega guten Zeitfahrer hält, aber auch ein Masnada ist schon sehr, sehr gute Zeitfahren gefahren, Devenins, Seri, auch Alaphilippe, die können da alle mit reintreten. Mhm. Von daher, der Abstand 14 Sekunden ist sowieso relativ gering, sage ich jetzt mal.
Aber für, Jumbo war für die 23 das einzige Team, was komplett reingekommen ist. Ne? Also unter von den ersten, die du jetzt auch erwähnt hast, auch waren sie die einzige und das hat vielleicht dann auch den Unterschied gemacht.
Ich glaube, es ist tatsächlich immer so eine Strategiefrage. Was ist tatsächlich wirklich schneller? Ist es schneller, man braucht jetzt wirklich drei Fahrer so richtig auf und sorgt dann dafür, dass am Ende die fünf Fahrer wirklich dann gemeinsam ankommen. Mhm. Oder sagt man, man fährt eher homogen. Es hat meistens so ein Stück weit, also es ist meine Erfahrung, damit zu tun, wie viele Kapitäne habe ich auch in meinem Team. Nee, also wenn ich jetzt beispielsweise mehrere Kapitäne im Team habe, wie es beispielsweise jetzt bei Bora der Fall ist, dann habe ich mitunter gar nicht mehr wirklich so die Möglichkeit, als geschlossenes Team anzukommen, weil ich dann darauf angewiesen bin, wenn ich eine schnelle Zeit wirklich haben will, dass sich manche wirklich absolut aufopfern, weil da weiß ich vorher, ich möchte einen Jay Hindley mit vorne mit dabei haben, ich möchte einen Higuita mit vorne mit dabei haben, ich möchte einen Keldermann mit dabei haben und wenn ich dann weiß, der Keldermann ist sicher ein guter Zeitfahrer, die anderen zwei vielleicht nicht ganz so stark, dann brauche ich da aber auch wirklich ein starkes Team, was Gas gibt, dass die fünf oder die drei sich so ein bisschen zurückhalten können.
Ich glaube, das ist einfach so was wie die wie groß die Streuung zwischen den Top 1, 2, 3 ist und den schlechtesten 1, 2, 3 und dann natürlich auch so ein ganz kleines bisschen das die Streckenführung. Ne? Also wie habe ich da jetzt noch Berge drin, wo uns die Bergfahrer mich vielleicht, die ich hochfahren, hochziehen lasse und. Gab es eine Enttäuschung für dich bei dem Mannschaftszeitfahren? Also das wurde Mannschaft, wo du sagst,
ja, Enttäuschung ist schwer zu sagen. Also letzten Endes sage ich mir mal, fand ich es gut, dass es jetzt nicht so die ganz großen Abstände gab. Mhm. Man kann jetzt drüber streiten, was ist ein großer Abstand, aber man kann auch drüber streiten, inwieweit so ein Teamzeitfahren eine Berechtigung hat in einer dreiwöchigen Rundfahrt. Ich bin da auch hin und her gerissen. Es sind immer tolle Bilder. Es sieht wahnsinnig schön aus, wenn da 8 Fahrer in einer Reihe da fahren. Auf der anderen Seite kann man auch die Meinung vertreten, ein Stück weit ist es Wettbewerbsverzerrung, wenn ich jetzt vielleicht als sehr starker Fahrer in einem Team fahre, das jetzt von der Zusammensetzung vielleicht nicht ganz so stark ist, habe ich gleich einen Rückstand von einer Minute und habe dann quasi noch mehr individuelle Schwierigkeiten, da überhaupt wieder ranzukommen. Große Enttäuschung. Also vielleicht einen Namen, wo ich mir da tatsächlich dann Gedanken gemacht habe, was ist denn da los? Das war bei Gregor Mühlberger. Bei Movistar, der tatsächlich nach 3 Kilometern plötzlich alleine hinter der Truppe fuhr.
Ja.
Und ich mir gedacht habe, was ist da jetzt?
Er ist dann immer später, Luis Mas hat sich ja noch zu ihm gesellt, ne? Also die sind ja 3 Minuten haben sie sich eingepackt.
Ja, wobei man natürlich sagen kann, logisch, wenn du dann mal zu einem späteren Zeitpunkt abgehängt wirst und weißt, Zeitlimit ist überhaupt kein Thema mehr, ich habe keine Gesamtklassementsambitionen als Einzelfahrer, fahre ich da auch nicht mehr Vollgas. Ja. Aber wenn ich nach 3 Kilometern abgehängt werde, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit für relativ gering, dass ich diese 3 Kilometer Vollgas von vorne gefahren bin und so viele Ablösungen gefahren bin. Ja. Also, da war ich dann eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen enttäuscht oder ich habe mich zumindest gewundert.
Ja, gewundert ist, glaube ich, auch das beste Wort. Ich fand Education First komisch. Also ich bin jetzt nicht von denen gewohnt, dass die so ein super, super, super Top-Zeitfahrteam sind, aber so Platz 17, also andererseits muss man auch, wie du eben schon erwähnt hast, ne, die Abstände sind nicht so groß, also 1,19, da wird jetzt ein Uran jetzt und Chavez und wie die ganzen Bergfahrer heißen, die werden jetzt noch nicht zu Hause in die Zitronen gebissen haben. Chris Froome scheint sich auf Zeitfahrmaschinen überhaupt nicht mehr wohl zu fühlen. Der ist ja auch abgehängt worden und hat ordentlich Zeit verloren. Ansonsten würde ich das immer sagen, so erwartbares Ergebnis. Also Astana habe ich jetzt auch nicht als gute Zeitfahrmannschaft im Kopf, aber Platz 11 ist wahrscheinlich genauso wie Movistar ist jetzt Platz 10, Bora 7, um mal so ein paar Namen zu nennen, UAA Platz 5 und ich glaube, wir haben es schon gesagt, Jumbo vor Ineos, vor Quickstep, Platz 1, 2, 3. War dann das Ergebnis. Ich finde das auch, also ich bin da, um den einen Punkt von dir eben aufzugreifen, auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es eine wunderschöne Disziplin ist und ja, irgendwie auch immer mit dazugehört. Gab es nicht mal so eine Regelung, dass es eine Deckelung gab der Abstände?
Also es gab verschiedenste Vorgehensweisen. Also es gab wirklich mal so, wie wir es anscheinend jetzt erlebt haben, dass alles zählt oder dass die Abstände auch wirklich real eingeflossen sind. Ich finde es auch gut, dass es jetzt kein Mannschaftszeitfahren mehr war, wie man es vielleicht Anfang der 2000er hatte, teilweise zu Armstrongs Zeiten, dass so ein Mannschaftszeitfahren dann 50, 60 Kilometer lang war. Das ist sicherlich ein Fortschritt, aber es gab auch mal eine Regelung, dass beispielsweise der zweite maximal, meine ich, 20 Sekunden Rückstand bekommen hat, der dritte maximal 30 und das letztplatzierte Team maximal 2,30. Wenn du dann quasi besser warst als die Zeit, hast du die reale Zeit bekommen, aber du warst nach oben hin einfach gedeckelt, um dann zu verhindern, dass es dann wirklich manche Teams gibt, die dann vielleicht total abschmieren. Man muss sich auch tatsächlich da auch immer Gedanken machen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb einer Rundfahrt platziere ich so ein Mannschaftszeitfahren. Da finde ich wirklich die erste Etappe noch sinnvoll. Wir hatten auch schon Phasen, da gab es dann mal auf der 6., 7. Etappe ein Mannschaftszeitfahren. Und mitunter hattest du dann bei damals vielleicht noch 9 Fahrern so 2, 3, die schon gehandicapt waren oder 2, die ausgeschieden sind. Und dann kann sowas natürlich schnell ganz, ganz bitter werden.
Ich finde das auch so wie es jetzt gemacht, also ich finde auch diese Deckelung fand ich damals eine gute Sache und ich finde auch jetzt die erste Etappe quasi statt eines Prologs, kann man es ja auch nennen, ne, finde ich eigentlich so in der Umsetzung gut. Die Deckelung würde ich sogar weiterhin gut finden, aber bei so kurzen Zeitfahren ist das ja auch gar nicht nötig. Man könnte halt überlegen, okay, dass man sagt, bis zum letzten, dass der letzte maximal, keine Ahnung, 2 Minuten, aber ist ja auch innerhalb von 2 Minuten, ne? Also das müsste man wahrscheinlich diese Deckelung dann irgendwie der Streckenlänge anpassen. Aber ansonsten, ja, außer Spesen nichts gewesen. Robert Krissink, absolut sympathischer Sieger am roten Trikot, ein Niederländer dort. Alles gut. Geht es auf Etappe Nummer 2. Das war von uns vorher schon ausgerufen, eine Flachetappe. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben wir gesagt, das wird ein Sprint. Ja, übliches Spiel, ne? Diesmal war, glaube ich, einer, wenn ich das richtig erinnere, bei mir ist das ja immer, dass das alles so durcheinander gerät, war ein Fahrer, der relativ lange Zeit noch alleine vorne gefahren ist. Das war diese Nummer mit den Bäumen oder so, ne? Hast du das auch noch in Erinnerung? Weißt du das auch noch?
So habe ich es nicht gesehen, nein.
Nee, da war, ich komme nicht auf den Namen. Ein Fahrer lange weg, der für jeden Fahrer, der hinter ihm ist, irgendwie einen Franken
Das weiß ich.
Hast du dir wehgetan?
Nein. Ja, ich habe jetzt nur ein bisschen gebraucht, bis ich dahinter komme. Luis Angel Mate.
Ja, genau. Danke.
Da gab es ja diese schlimmen Brände in Spanien und er hat gesagt, für jeden Kilometer, den er alleine in der Spitzengruppe, oder nicht alleine in der Spitzengruppe, in einer Spitzengruppe fährt, spendet er quasi einen Baum. Und ich fand die Aktion oder finde die
Bist Aktion echt super. War das nicht irgendwas mit Franken? Für jeden Fahrer, der hinter ihm ins Ziel kommt, irgendwie sowas.
Also irgendwas. Er spendet. Also ich bin mir relativ sicher, dass er pro Kilometer, den er in der Spitzengruppe bei der Vuelta fährt, einen Baum spendet. Okay.
So oder so, beides gefällt mir.
Und was vielleicht die Aktion noch besonders macht, so wie ich die Etappe wahrgenommen habe, er war ursprünglich gar nicht in der Spitzengruppe, sondern die Spitzengruppe wurde dann relativ früh eingeholt. Und er ist dann nochmal alleine losgefahren, was die Aktion natürlich noch umso schöner macht. Also Mate ist sowieso ein Fahrer, den wir in der Vergangenheit schon häufiger in Spitzengruppen erlebt haben, jetzt noch nie selber so das ganz große Ergebnis rausgefahren hat. Ich meine, er ist auch schon Jahrgang 84, also so viele Teilnahmen wird es da jetzt auch nicht mehr geben, aber toll, wie er sich da so einsetzt und toll, wie er da auch sein Team da wirklich präsentiert. Ansonsten, für mich war es ein überraschender Sieger, muss ich tatsächlich sagen. Also für mich wäre Tim Melier, ich glaube, wie für viele der Top-Favorit gewesen. Und dann kam wie Kai aus der Kiste Sam Bennett von Bora, der schon viel gescholten wurde dieses Jahr, der sehr, sehr viele Prügel da schon verbaler Art einstecken musste, der häufig auch hinter seinem nominellen Anfahrer schon ins Ziel kam. Aber bei der Etappe, da ist der Knoten geplatzt.
Du hast ihn doch mal interviewt irgendwann, oder? Erinnere ich mich da nicht falsch, richtig?
Ja, das war bei der Bayern-Rundfahrt. Ist mittlerweile auch schon ewig her, 2015.
Und ich erinnere mich noch, dass du relativ angetan von ihm warst, also im Sinne von sympathisch, oder?
Ja, vielleicht eine Geschichte, die habe ich sicherlich aber auch schon häufiger erzählt. Ich habe ihn bei einer Etappe, das war die Etappe vor dem Zeitfahren, muss dann quasi die dritte gewesen sein, hat er, meine ich, gewonnen und ich stand im Zielraum und wollte ein Interview mit ihm führen. Und während des Interviews musste er auf die Bühne zur Siegerehrung. Und gut, da machst du als kleiner Chris oder großer Chris nichts. Wenn da die Siegerehrung ist, dann ist der Mann einfach weg. Da kannst du dich auch nicht groß gegen wehren. Der kann da auch nicht sagen, jetzt verschiebt mal das Ganze noch 2 Minuten. Da sind einfach die politischen Granden und die Repräsentanten der Umgebung sind da einfach da und warten. Und am nächsten Tag laufe ich dann beim Zeitfahren am Bus vorbei, sehe, wie er sich so warm macht und grüße ihn so ganz kurz. Und da hat er tatsächlich mich dann auch wiedererkannt, hat mich kurz hergewunken und hat sich entschuldigt, dass er das Interview gestern abbrechen musste. Und das fand ich schon eine große Geste.
Ja, also einfach so, also Entschuldigung, einfach sympathisch, ne? Also das, ich meine, man muss sagen, du bist sehr groß, sehr stattlich, also dich erkennt man wieder, also nicht so wie mich, kleines Mäuschen, aber ja, das finde ich auch ganz nett. Deswegen erinnere ich die Geschichte auch, glaube ich, noch, obwohl es jetzt schon 200 Millionen Jahre her ist. Ja, und ich sehe es wie du, keine komplette Überraschung, aber man hätte wahrscheinlich andere eher auf dem Zettel gehabt an dem Tag. Und umso schöner finde ich, dass Sam Bennett, der ja nach dem Wechsel hin und her wieder beim Oranskur da jetzt so ja wieder in Tritt kommt und langsam, naja, also bei der Vuelta überzeugt, zumindestens.
Genau, zwei Deutsche unter den Top 10.
Drei. Hallo?
Zwei Deutsche unter den Top 10.
Ja, zwei Deutsche unter den Top Ten. Ja,
Erklär mir dann gleich nochmal, wer der dritte ist.
ja, ich hatte kurz, nee, ich hatte kurz den Kopf schief, ja, und dann hab ich Tim Merlier gesehen, das ist belgische Flagge, aber die Farben waren komplett anders. Nee, ich hatte gerade einen Aussetzer. Ich dachte an das deutsche Team, wo Tim Bennett führte, das deutsches Team hatte ich so im Kopf und dann noch zwei andere, nämlich Pascal Ackermann und Degenkolb, aber das war so Teamnationalität und Fahrernationalität irgendwie in einen Topf geworfen. Deswegen. Außerdem freue ich mich immer über das Einhorn in den Top Ten und deswegen war ich gerade komplett verwirrt. Also komplett meine Schuld.
Ja, also Pascal Ackermann wurde Fünfter. Er war vielleicht nicht ganz zufrieden. Ich fand es aber dennoch gut, dass man ihn da hat wieder mitsprinten sehen, nachdem es beim Europameisterschaftsrennen ja ziemlich bitter für ihn abgelaufen ist. Da ist er ja so 50 Kilometer etwa vor dem Ziel in die Balustrade leider reingekracht, hat sich verletzt. Von daher, dass er da jetzt trotz einigen Stichen da in der Hand, der jetzt wieder da in den Sprint mit eingemischt hat, fand ich gut. Degenkolb 9. Auch mal wieder ein kleiner Fingerzeig, wobei ich bei Degenkolb aber dazu fast sagen muss, fast ein bisschen schade, wie es gelaufen ist, weil Nikias Arndt hat sich da sehr, sehr stark in der Schlussphase engagiert für Degenkolb. Und ich würde fast behaupten, wenn Nikias Arndt da für sich gefahren hätte oder für sich gefahren wäre, hätte er vielleicht sogar ein bisschen mehr noch rausholen können.
Habe ich das richtig mitgekriegt? Nikias Arndt wechselt zu UAE?
Zu Bahrain.
Bahrain, meine ich ja. Komisch, vielleicht kurz an der Stelle, aber irgendwie komisch. Also habe ich nicht, also ich dachte, der macht da wirklich, also das wird also hier so eine Nummer, dass der definitiv später mal so mit in den sportlicher Leiter dort wird und so weiter und so fort. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal wegwechselt. Also,
Gut,
oder?
also ich sag mal so, er war da jetzt relativ lange, ich meine 10 Jahre.
Ja, eben. Also es gibt ja so Fahrer, die wechseln immer mal wieder hierhin, dorthin und ne. Aber ich hatte ihn jetzt immer so ein bisschen beim Team DSM oder bei den ne, Vorgängerteams auch so als Konstante wahrgenommen. Ne? Also er ist jetzt seit 2012 Team Brandenburg, dann an Team Argos, Shimano, Giant Shimano und so weiter, ne? Den Nachfolgeteams. Und ich hätte da wirklich einiges drauf gewettet, dass er so, naja, wie alt ist er jetzt? 30, vielleicht noch so zwei, ne, Bahrain Merida, Bahrain Victoria ist ja jetzt 2 Jahresvertrag, also bis 24. Dann ist er vier, einem Sinn 32. Danach wird er vielleicht ja nochmal einen Vertrag irgendwo machen. Aber ich hätte geschworen, dass er jetzt so vielleicht nochmal einen 3-Jahres-Vertrag bis 33 und dann nochmal so ein, zwei Jahresverträge und dann beim Team DSM irgendeine Rolle im Hintergrund aufnimmt. Hat mich ein bisschen, also irritiert ist jetzt das falsche Wort, aber kam für mich doch einigermaßen überraschend.
war, was soll ich sagen? Also bei Simon Geschke war es ja auch ein Stück weit überraschend. Der war ja auch quasi seine ganze Karriere bei DSM und ist dann vor ein, zwei Jahren ja dann auch zu Cofidis gewechselt. Hätte man jetzt so auch nicht erwartet. Also Geschke, Jahrgang 86, da hätte man vielleicht auch eher warten können, dann mach den Deckel drauf, du hast deine größten Erfolge jetzt in dem Team erreicht. Aber vielleicht braucht man das tatsächlich zum Ende der Karriere, um nochmal neue Impulse zu setzen. Und bei Geschke hat es ja zumindest, wenn wir die Tour dieses Jahr mal betrachten, ja durchaus jetzt keine Nachteile gehabt. Also vielleicht hat man da auch nochmal Freiheiten, zumal DSM, gut, wir haben jetzt wirklich nur den Blick von außen, schon ein bisschen so den Eindruck hat, als wäre es vielleicht nicht ganz so einfach für die Fahrer, woran das auch immer liegen mag. Also wir haben da ja häufig schon Fahrer, die dann relativ schnell wechseln oder sagen, die Struktur passt nicht. Und
weißt du dann, also wenn man schon so lange da ist, dann...
Ja, klar.
Aber ich finde das Geschke-Argument wirklich sehr, sehr gut.
Also auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, wie sind seine fahrerischen Möglichkeiten jetzt bei DSM und welche Möglichkeiten hat er vielleicht bei Bahrain. Bahrain hat jetzt mit Jascha Sütterlin noch einen deutschen Fahrer, Phil Bauhaus fährt bei Bahrain, da hat er die Möglichkeit auch im Sprintzug vielleicht für Bauhaus so ein bisschen noch zu arbeiten, wohingegen er jetzt bei DSM aktuell für Degenkolb fährt, wo ich jetzt ganz klar sage, für Degenkolb die Sprints aktuell anziehen, ist vielleicht jetzt auch nicht so das Befriedigendste, wenn ich dann am Ende weiß, ich gebe am Ende alles und mein Kapitän ist kein Top-5-Sprinter. Ja, da habe ich vielleicht eher so die Ambition zu sagen, ich fahre für einen Bauhaus, den er ja auch als Freund bezeichnet und der zumindest auch immer mal wieder auch bei einem Massensprint auch mal jetzt erst vor kurzem dann auch mal gewinnen kann. Also das kann ja durchaus alles eine Rolle spielen. Mhm. Übers Geld, wie es da ausschaut, wissen wir jetzt
ja
nicht.
Ja, eben, das spielt ja auch keine Rolle. Ergebnis dann noch, oder im Ganzen, da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil das weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe die Etappe wirklich, ich habe wirklich nur so Bilder davon gesehen. Warum ist Mike Tönnissen ins Liedertrikot gefahren?
Ja, das ist eigentlich so bis jetzt so die Story oder mit die Story der Vuelta. Also Jumbo Visma ist ja zeitgleich durchs Teamzeitfahren im Prinzip geschlossen ins Ziel gefahren.
Er hat keine
maßgeblich für die Rangfolge ist ja erstmal die Zeit. Mhm. Zeitlich gab es keine Abstände zwischen denen, auch nach Etappe 2 nicht. Keiner hat Zeitbonifikationen bekommen. Und dann spielt die Summe der erreichten Platzierungen die Hauptrolle. Dadurch, dass Tönnissen jetzt quasi da Rang 4 stehen hat und die weiteren Jumbo-Visma-Fahrer deutlich hinter ihm gelandet sind, kommt er quasi auf die geringste Summe.
Und ich dachte, ich hatte schon die Vermutung gehabt, dass es die eingefahrenen UCI-Punkte wobei das wahrscheinlich sogar Hand in Hand geht. Die eingefahrenen UCI-Punkte und die Platzierungen in der Rundfahrt, die da sind. Weil da hat er aufgrund seines vierten Platzes ja 20 Punkte geholt.
Nee, das spielt tatsächlich keine Rolle.
Ja, aber ich glaube, das wird, also wenn du das, das wird trotzdem, glaube ich, ja dann sehr, sehr nah beieinander sein, diese beiden Wertungen. Also ne, wenn du UCI-Punkte einfährst, dann bist du ja weit vorne im Vergleich zu den anderen, die weit hinten sind. Also, ja, aber du hast wahrscheinlich recht. Also, du hast recht, Punkt. Das wusste ich ja nicht. Also, ne? Ja, Tönnissen. Also, hat dann, also quasi, Robert Kiesing hat einmal gesagt: Hier, Mannschaftskollege, Trikot hier, du heute. Und der hat es dann übernommen.
Und durfte. Was ich sehr beachtenswert finde, sorry, dass ich dir ins
Wort falle. Kein Problem.
Weil genau wie Nikias Arndt wechselt auch Tönnissen nächstes Jahr das Team. Und da finde ich es doch ein starkes Signal, dass man ihm quasi dieses rote Trikot quasi überlässt.
Wer weiß, ob das in dem Fall geplant war. Meinst du, so weit haben die auch schon geplant?
Ich glaube schon. Also Tönnissen hat vor der Rundfahrt schon Interviews gegeben, in denen er gesagt hat, er ordnet quasi seinen sein komplettes Rennen mit dem roten Trikot für Roglic unter und hat auch nach der Etappe ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er war froh, dass so 3 Kilometer vor Ziel, als klar war, dass Roglic die 3-Kilometer-Marke erreicht, das Team ihm gesagt hat, so jetzt hast du freie Fahrt. Also es war keine Ego-Nummer und vierter Platz muss man dann auch erstmal werden, also richtig stark. Und für Teunissen ist es ja jetzt nicht das erste Leader-Trikot bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. Der Mann hat vor ein paar Jahren auch mal die erste Etappe der Tour de France gewonnen und weiß auch, wie sich gelb anfühlt. Jetzt fehlt quasi noch rosa und dann hat er die...
Ich meine doch gar nicht Ego-Nummer, ne? Aber dass man so weit plant, ich meine, er war jetzt nun mal der Sprinter da, der am besten reinfahren konnte. Ne? Also deswegen war es jetzt so. Hat es dann am Sonntag getragen und ich muss gestehen, da habe ich so kaum was mitbekommen, außer natürlich am Ende wieder die Einfahrt. Und kann man dafür, dass diese berühmt-berüchtigte Formulierung, die Duplizität der Ereignisse, groß Unterschied im Ergebnis gab es da nicht, zumindest auf den ersten zwei Plätzen, weil Sam Bennett hat auch die flache Etappe am vorgestrigen Sonntag wieder abgeschossen.
Genau, dahinter gab es so ein paar Unterschiede. Man muss auch sagen, Mats Pedersen, ganz stark nach einer starken Tour de France, jetzt auf der zweiten Etappe Zweiter, auf der dritten Etappe auch wieder Zweiter, gab dann ein paar Veränderungen. Dahinter gab es kleinere Verschiebungen, diesmal nur einen deutschen Fahrer in den Top 10 mit Ackermann. 16. wurde Degenkolb, für den schon wieder Nikias Arndt gearbeitet hat, wo ich mir wirklich wünschen würde, lass doch den Nikias Arndt vielleicht mal selber probieren.
Ja, der wird wahrscheinlich, irgendeinen Tag wird der wahrscheinlich seine Freifahrtkarte kriegen.
Da ja, bin ich sicher. Vielleicht auch mal einen Ausreißerversuch, ja. Dritter wurde Daniel McClay von Akea Samsic, vierter Brian Coquard und dann der Schweizer Lienhardt für Groupama FDJ, fünfter und danach Tim Merlier und dann gab es dann quasi wieder die üblichen Verdächtigen in den Folgepositionen. Erwähnenswert aus meiner Sicht tatsächlich wieder Jumbo Visma, die haben nämlich das Spiel vom Vortag wiederholt. Ja. Und haben das rote Trikot wieder eins weitergereicht an Edoardo Affini. Der wurde 20. bei der Etappe und dass das wiederum geplant war, erkennt man allein daran, wenn man mal sieht, wie offensichtlich Mike Teunissen sich da relativ weit hinten einfach aufgehalten hat und am Ende 150. geworden ist.
Ja, das stimmt wohl. Also da hast du recht. Also da kam nicht mehr viel hinter. Also zumindest in diesem ersten Feld. Michael Woods gestürzt, ne? Israel, der hat sich irgendwie einen Ellenbogen gebrochen oder sowas ähnliches. Ich frage mich warum, aber irgendwie Michael Woods, irgendeinen Sweetspot hat er bei mir. Also da tat mir leid, dass ich das gelesen habe. Dass der irgendwo drauf gefallen ist. Nee, Ellbogenbruch war es nicht, aber irgendwie.
Hatte wohl auch eine leichte Gehirnerschütterung zumindest. Ja, es gibt so Fahrer, da hat man einfach vielleicht auch nur den subjektiven Eindruck, die sind anfällig.
Ja.
Warum auch immer. Also so nach dem Motto, da kracht's. Oh, da ist jetzt der Fahrer schon wieder dabei. Ja, Toni Martin war auch so ein Kandidat.
Roglic auch jetzt, also wenn wir den bis Madrid ohne Sturz sehen werden, da würde ich keinen kleinen Eisbecher drauf wetten.
Genau, was natürlich schade ist für Israel Premier Tech, es gibt da ja so als Nebenkriegsschauplatz auch noch die 3-Jahres-Wertung der UCI. Die spitzt sich mehr und mehr zu. Das heißt, die World Tour-Punkte oder die Punkte, die die Teams im Kampf um die World Tour-Teilnahme von 23 bis 25 sammeln, also die wird erhoben von 20 bis 22. Und wer da jetzt nicht unter den Top 18 ist, erhält quasi fürs nächste Jahr keine World Tour Lizenz. Das ist ein sehr, sehr spannendes Rennen. Movistar ist gerade auf Platz 18, hat quasi den letzten Platz, der noch für die World Tour erreicht. Lotto Soudal ist gerade 19. und Israel Premier Tech ist 20. Also sind alle drei noch da eng beieinander, sage ich jetzt mal, trennen nicht mal 1000 Punkte. Und da hat sich sicherlich Israel Premier Tech auch ordentlich Punkte von Woods erhofft. Und die fallen jetzt weg. Das heißt, das ist wirklich schmerzhaft.
Ja, und Froome scheint ja, würde ich jetzt mal behaupten, einfach aufgrund der Tatsache, wenn er keinen Defekt hatte, der Leistung des Mannschaftszeitfahrens auch jetzt nicht jemand zu sein, wo man nochmal so eine Leistung erwarten kann wie bei Alpe d'Huez, ne? Dass er da nochmal irgendwie vorne groß reinfährt. Muss man gucken, wie das bei denen ausgeht, ne? Ob sie vielleicht noch einen Rick Zabel vermissen werden, da irgendwo unterwegs. Sonst irgendwas, was dir noch einfällt zu der dritten Etappe? Sonst einfache Sprintetappe, ne? Also da war nicht viel los.
Carapaz ist nochmal gestürzt, aber war jetzt nicht weiter wild. Ansonsten sage ich jetzt mal Adios Holland oder Niederlande und dann kann Spanien und die Vuelta richtig losgehen.
Ja. Überfahrt. Was mich gewundert hat, es war jetzt, also zumindest in meiner Wahrnehmung, Corona gar kein Thema an dem Ruhetag, ne? Also wo man sonst immer die Sorge hatte, zumindest bei der Tour, oh, ganz viele Tests und oh, hoffentlich kommen alle durch. Hat sich mir jetzt nicht als Thema aufgedrängt. Aber solange alles gut geht, ist mir das auch, soll es mir nur recht sein. Und heute ging es dann, also die heutige Etappe, ich meine mich erinnern zu können, dass wir im Vorfeld gesagt haben, okay, das könnte hinten raus, ist ja so ein kleines Hügelchen ist vielleicht das falsche Wort, aber ein richtiger Anstieg ist es jetzt auch nicht so richtig, also man war sich nicht so ganz sicher, was sich da hinten abspielen wird. Und ich glaube, die Teams waren sich vorher auch noch nicht ganz so sicher, was sich da abspielen wird am Ende. Weil Team Bora und Team Trek Segafredo haben wohl also den ganzen Tag relativ viel Arbeit geleistet, um ihre zwei Bennett und Pedersen vorne reinzukriegen. Und aber Jumbo hat sich eigentlich gedacht, das ist so schön, dieses Reise nach Jerusalem Spiel, jeden Tag ein anderer, und wir machen das jetzt so, dass heute noch ein anderer von uns in das rote Trikot fährt.
Ja, ich glaube, jetzt ist der Richtige auch im roten Trikot. Also wir haben heute sicherlich eine Etappe gesehen oder teilweise sehen können, die vorher so ein bisschen unbestimmt war. Es hätte jetzt viele Szenarien geben können von, es kommt eine Gruppe an, die vielleicht ungefährlich ist. Es gibt eine Gruppe, wo vielleicht jemand dann auch mal ein rotes Trikot eine Weile übernehmen darf, bis zu einer, sag ich mal, Sprint von einer größeren Gruppe, der es dann auch wurde, bis hin zum extremsten Fall. Es gibt sogar schon ein Rennen unter den Gesamtklassements-Favoriten. Tatsächlich ist relativ früh sind zwei Fahrer ausgerissen. Alessandro De Marchi, tatsächlich ein Ausreißer-Spezialisten, möchte ich meinen, und Alexei Lutsenko. Lutsenko, Mann, der schon bei der Tour de France in die Top 10 reingefahren ist, das Ganze schon zweimal, und der nur 47 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement hatte. Was natürlich schon so früh im Rennen, wo man noch nicht wirklich weiß, ja, wie gut ist denn wirklich jeder drauf, schon ein bisschen eine Gefahr fürs Feld dargestellt hat, weshalb man da auch nie wirklich mehr als 2,5 Minuten Abstand gegeben hat. Mhm. Und das erste Team, das da so mit eingestiegen ist, war Bora. Ich glaube aber jetzt nicht unbedingt nur mit dem Ziel, Sam Bennett vorzubringen. Dafür war die Etappe zu schwer, sondern auch ein Stück weit mit der Absicht, vielleicht könnte da hinten raus dann auch was gehen. Das war dann.
Aber meinst du wirklich? Also ich glaube schon, also Trek ist ja auch eingestiegen für Pedersen. Ne? Also ich glaube schon, dass die zwei Teams sich da gedacht haben, naja, vielleicht könnte es was werden. Klar, Bora hat immer zwei Karten dann im Spiel gehabt, ne, im Gegensatz zu Trek. Aber so ganz kategorisch ausschließen würde ich das jetzt nicht, dass man zumindest so im Hinterkopf dachte, naja, wenn das eine klappt, ist gut, wenn das andere klappt, auch.
Ja.
Da müsste man mal Ralf Denklinger zu besprechen.
Ja, wobei ich sag, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ich habe tatsächlich dann auch eher nur das Finale gucken können. Die Ausschnitte und die Tickermeldungen, die ich hatte, waren eher die, dass es Trek eher Richtung Ende war, dass die mitgearbeitet haben. Also es war dann, die Bilder, die ich zwischenzeitlich sehen konnte, waren dann so, dass dann auch Quickstep sich mal mitbeteiligt hat, dass sich auch selbst Jumbo-Visma mal mitbeteiligt hat. Trek war eher gegen Ende dann dominanter.
Evenepoel wäre natürlich auch ein guter Kandidat für heute gewesen.
Ich sag mal so, in Topform wäre das die perfekte Etappe für Julien Alaphilippe gewesen. Aber diese Topform, die hat er einfach nach seiner Verletzung noch eine Weile.
Der spart noch Energie, weil er will ja in den Top 3.
Ja, möglicherweise. Dann muss er nur noch für sich die Etappe finden, auf der er dann mal eine halbe Stunde gut machen kann. Ja, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich
Alles
möchte auch
gut.
nicht mehr zitieren, was ich in unsere Gruppe danach geschrieben
Alles
habe
gut, alles gut, alles gut.
zu deiner Vorhersage. Ansonsten, ja, die Abstände wurden nie wirklich groß. Es gab dann eine Sprintwertung. Da kamen dann drei der Top 6 Spitzengruppe, da kamen nachher noch vier dazu. Drei noch vorne an, dahinter Sam Bennett wurde Fünfter, hinter Mats Pedersen, und damit war dann für Bennett mehr oder weniger, der hatte dann kurz danach Schaden, auch die Etappe dann mehr oder weniger vorbei, wobei ich auch sage, selbst wenn er da jetzt den Schaden nicht gehabt hätte, ich hätte ihn am Ende nicht vorne gesehen.
Nee. Also jetzt, nachdem ich das Finale gesehen habe, glaube ich auch nicht, aber ja. Ist das jetzt dieser erste Fingerzeig von Roglic? Ist das, ich habe länger drüber nachgedacht und ich habe mich gefragt, ist das eher man kennt das ja auch selber, ne? Wenn man irgendwo bei einer Veranstaltung oder so fährt und dann sich selber gar nicht so sicher ist, wie gut man drauf ist und dann erstmal große Töne spucken und erstmal einen vorlegen, ohne zu wissen, was hinten raus kommt. Oder ist einfach so in alter Manier so sicher, fühlt sich so gut, ist sich seiner Form so bewusst, dass das schon ja irgendwie alles widerspiegelt und wir jetzt eigentlich jetzt schon fast alles gelaufen ist.
Also ich würde jetzt hinter seiner Form doch noch so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen setzen.
Sehr schön.
Er ist aus der Tour ausgeschieden, mehr oder minder freiwillig. Er konnte dann zumindest nach Teamangaben auch eine ganze Zeit lang nicht mehr trainieren. Er ist wohl erst 2 Wochen vor der Tour ins Training eingestiegen. Und ich bin schon der Meinung, dass du vielleicht so eine Einzelleistung mal bringen kannst, ohne dass es den absoluten Einblick gewährt in deine wirkliche Form, wie sie sich präsentiert, wenn du mal 15 Kilometer den Berg hochfährst. Also man sieht da ja auch so ein Enric Mas, der bei der Tour immer verunsicherter wurde hinten raus, der dann auch noch Corona bekam, der wurde da jetzt Dritter. Ob der da jetzt wirklich in der Rangfolge der Bergfahrer oder der Gesamtklassementsfahrer dann am Ende wirklich wieder Platz 2 hinter Roglic belegen würde, da habe ich auch meine Zweifel. Es war einfach hinten raus, muss man sagen, teilweise auch ein enger Kurs. Es ging jetzt auch keine 5 Kilometer am Ende hoch, wo sie noch einiges sortieren kann, sondern das waren letzten Endes die letzten 800 Meter, teilweise ein bisschen verwinkelt. Also es war auch eine große Frage der Positionierung tatsächlich. Wenn ich da jetzt an Position 40 in diesen Anstieg reinfahre, dann komme ich da einfach nicht mehr vor, auch wenn ich vielleicht jetzt die Beine dazu hätte, möglicherweise bei einem Roglic mitzufahren. Von daher, es war sicherlich ein starkes Signal. Er hat gezeigt, an dem Tag auch am vorherigen Berg, an dem er sich 3 Bonussekunden gesichert hat, er ist da, hat an dem Tag jetzt 13 Bonussekunden geholt, hat sich da jetzt auch klar als Erster an die Spitze gesetzt. Ich glaube aber, dass wir weit davon entfernt sind zu sagen, er ist jetzt der Mann, den jetzt alle schlagen müssen, weil er ist so überragend und kein Kraut ist gegen ihn gewachsen. So sehe ich es nicht. Also das werden wir sicherlich auf anderen Etappen dann erst richtig beurteilen können.
Wenn das nicht so der Fall ist, hat er das dann einfach aus Spaß an der Freude gemacht oder dieses Ausrufezeichen gesetzt? Oder warum glaubst du, lag ihm jetzt da was dran?
Warum lag ihm was dran?
Oder ist einfach, also es gibt ja auch so Fahrer, die sagen, okay, ich kann hier gewinnen, dann gewinne ich.
Also ich glaube, es gibt wenig Fahrer, die sagen, ich kann hier gewinnen und dann lasse ich halt irgendjemand anderen. Also dann hätten die
Naja, aber
vielleicht
du
auch den
kannst ja.
falschen Beruf gewählt. Nein, ich sag's mal so, Roglic kennt ja die Zweifel über seine Form ja auch. Er muss sich ja selbst auch was beweisen. Er ist aus der Tour ausgeschieden. Er hat jetzt mehrfach bei der Tour versucht. Letztes Jahr wurde sein Teamkollege Vingegaard, nachdem er raus war, Zweiter. Dieses Jahr hat er sogar die Tour gewonnen. Also Roglic ist drauf und dran, wenn es nicht schon so ist. Und ich würde fast sogar behaupten, soweit ist es schon, im Team in der Hierarchie ganz stark zu sinken. Beziehungsweise das Stark können wir vielleicht ein bisschen in Klammern setzen. Aber viele haben sogar schon gesagt, ja, die Karriere von Roglic, die ist jetzt am Abklingen und da kommt nicht mehr viel. Also Jens Vogt hat ja beispielsweise auch gesagt, Roglic wird nie wieder eine dreiwöchige Rundfahrt gewinnen. Ob man da jetzt so viel drauf gibt, das ist wieder was anderes, aber ich sag mal, das war, ist jetzt eine Einzelaussage. Andere tätigen vielleicht ähnliche Aussagen. Im Team gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, ja, Roglic hat es jetzt schon länger nicht mehr gebracht. Und ich glaube einfach, dass es für ihn ganz wichtig war, ganz früh in der Vuelta da schon ein Zeichen zu setzen, um einfach diese Stimmen auch ein bisschen leiser werden zu lassen.
Ja, das ist ja ein gutes Argument, warum man das machen muss oder machen soll. Ne? Und sich da auch ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, seine Position sichern. Vielleicht noch, hast du schon erwähnt, nee, ne, wer danach reingekommen ist, Pedersen ans Platz 2, Enric Mas vom Team Movistar, vielleicht auch diese UCI-Punkte sammelnd auf Platz 3, also Podium heute. Ja, und dann alles so dahinter sich vereint. Roglic vor Sepp Kuss. Ethan Hayter, Pavel Sivakov, Tao Gegenhardt, Evenepoel, ne, Carapaz, Rodriguez. Ich habe irgendwie so das Gefühl, auf Platz 10 noch Yates vielleicht zu erwähnen. So langsam, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, so langsam rüttelt sich's ein, weißt du? So ist Rütteln da unten, rütteln alle die durch, die da oben nicht wirklich was zu suchen haben. Und das finde ich passiert schon relativ früh bei der Rundfahrt. Also ich habe immer so bei anderen Rundfahrten, bei der letzten Tour auch das Gefühl, bis da vorne wirklich die stehen, die dahin gehören und am Ende auch da stehen werden, hat es länger gedauert.
Ja, also ich glaube, übermorgen hat man dann endgültig so ein recht klares Bild. Worauf ich vielleicht noch ganz kurz eingehen will, ist echt Mads Pedersen. Ach, der kann einem ja fast leid tun. Zwei Etappen lang jeweils Zweiter hinter Sam Bennett und dann ist Sam Bennett weg und dann wirst du Zweiter hinter Primoz Roglic und wirst 3 Tage in Folge Zweiter.
Ja, aber wer kann das auch von sich behaupten, ne? Also ich würde mit ihm tauschen gerade. Ist schön warm. Ja, schön warm würde ich jetzt, schön warm ist auch hier. Ja, aber
Es
was ist
ist
das
auch
wiederum für eine
interessant.
Geschichte, wenn er jetzt in den nächsten Tagen eine Etappe gewinnt? Dreimal Zweiter und jetzt gewinnt außerdem Poulidor ist der Liebling der Franzosen und nicht, weil er Erster geworden ist.
Meine, interessant ist ja auch, wenn man mal nach der vierten Etappe auf die Punktewertung, also auf die grüne Trikotwertung guckt. Erster Bennett 127, zweiter Pedersen 118 und dann kommt als dritter Pascal Ackermann mit 34. Also nach, ich sage jetzt mal, nach 3 vollwertigen Etappen, ein Abstand von knapp 100 Punkten zwischen Platz 2 und Platz 3.
Ja, aber
Das
Pettersen,
ist schon
da hat er auch Punkte gesammelt, ne? Sein Abstand ist nicht so
absolut,
groß.
absolut.
Also gibt es Schlechteres. Haben wir schon die Gesamtwertung? Nee, habe ich doch Roglic vor
Doch,
Kuss,
hast du
ne?
gerade.
Hatten wir schon. Ne? Ja,
Ja.
genau. Bergtrikot ist jetzt relativ aussagekräftig. Gegenteil einfügen. Johann, wie spricht man den aus? Johann Bo? Bü?
Jambu
Jean
irgendwie.
Bü? Vor Primož Roglič, vor Julius van der Berg. Aber da ist
Auch eine nette
noch nichts
Geschichte, wenn
passiert.
man sich's überlegt. Jetzt sind wir heute im Baskenland und dann gibt's einen Basken, oder ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob er Baske ist, ich meine aber. Nee,
Es sei denn,
Valencia.
wenn Valencia jetzt im Baskenland ist,
Nee,
dann
nee,
ja.
nee,
Doch,
Valencia
da gibt
nicht,
es so ein
aber
ganz kleines Dorf. Das heißt
so
Valencia. Das ist
wie die Gallier, ne?
links bei Cachemaşala, runter den Berg runter. Das heißt Valencia. Wird oft verwechselt.
Nein, aber sagen wir mal so, nehmen wir den Aspekt mal raus, aber zumindest das baskische Team aus Kartellos-Kadim im Bergtrikot im Baskenland, schon auch eine schöne Nebengeschichte.
Auf jeden Fall. Ja, Mannschaftswertung habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber alles andere als Movistar geht ja in Spanien nicht, ne? Warte, gucken wir kurz. Oh, wo sehe ich die denn? Oh, Platz 7, aber immerhin schon 3 Plätze hoch. Also,
Ja, man muss natürlich sagen, so ein Mannschaftsranking ist gerade zu Beginn einer Rundfahrt natürlich noch sehr stark vom Mannschaftszeitfahren geprägt. Aber wer da am Ende oben steht, also würde ich jetzt noch nicht behaupten, abschätzen zu können. Wir haben da ja doch einige Teams, die gleich mehrere gute Klassementfahrer mit dabei haben.
Ja.
Mal schauen.
Weißes Trikot, Ethan Hayter vor Pavel Sivakov, Remco Evenepoel, auch nicht unbedingt überraschende Fahrer dort vorne. Das ist der Stand von heute, Dienstag, Datum 23. behauptet mein Kalender. Und ich würde sagen, wir gucken mal die nächsten 2, 3 Etappen schon mal nach vorne, was sich dann möglicherweise tun wird. Und dafür mache ich mal die Seite der Vuelta auf. Ich finde ja die Procycling-Stats-Seite für die Ergebnisse super, aber für die, sag mal schnell, für die Profile. Mag ich dann doch die richtige, also was heißt die richtige, es gibt ja keine falsche Seite. Etappe Nummer 5 haben wir dann morgen. Route, Etappe Nummer 5 nach Bilbao von, ich sage mutmaßlich Irun, spricht man es aus?
Irun.
Irun. 187 Kilometer. Morgen wird Pedersen Zweiter. Was anderes kann ich nicht vorhersagen. Kommt er über die Berge? Oder wird es Ausreißer? Das wird eine Ausreißer-Etappe morgen, behaupte ich.
Ja, also ist vieles möglich. Ist auf jeden Fall gar nicht so leicht. Also, wenn man sich mal den Kurs anguckt, zweimal über den Alto del Vivero, 4,6 Kilometer, knapp 8%. Das letzte Mal 14,5 Kilometer vor dem Ziel. Da ist durchaus vieles denkbar. Also, dass da auch vielleicht das ein oder andere Team das Feld so ein bisschen auseinanderreißt. Vielleicht, weil sie einen Mann haben, der als endschneller Mann noch ein bisschen besser mit rüberkommt. Ausreißergruppe genauso denkbar.
Und nur kurz, immer
die Frage, wer da attackiert.
3000 Höhenmeter hat das Ding auch fast, ne? Also, das ist jetzt, das sieht halt so aus, da sagt man, okay, ja, hier ein Hügel, da ein Hügel, da ein Hügel, aber in der Summe ist das dann doch einigermaßen viel. Ich halte so einen Tipp für Julien Alaphilippe für morgen für sehr gut denkbar, vielleicht braucht er noch ein paar Tage, aber er wäre so ein Fahrer, wo ich sagen würde, er kommt zweimal über den Berg gut drüber und kann dann nach hinten auch noch einigermaßen sprinten. Oder so ein Degenkolb wäre auch jetzt für morgen, glaube ich, nicht der allerschlechteste Tipp.
Nö,
gut. Danke
für genauso wenig wie Alaphilippe in die Top 3 am Ende kommt. Nein, zu schwer.
Aber meinst du zu schwer? Also wenn Degenkolb, also ich weiß nicht, wie ich mir zugenommen habe. Aber wer gewinnt das denn morgen, deiner Meinung nach? Dann mach du mal einen Tipp.
Also es hängt
ins Mikrofon reinpusten, ist immer eine gute Idee.
Es hängt natürlich von der Konstellation ab. Also ob es wirklich, also ist es eine Gruppe, die am Ende durchkommt, da muss man natürlich eher gucken, wie ist so die Situation im Gesamtklassement, wer hat so ein bisschen Rückstand. Das wäre so eine Etappe, wo ich mir so ein Jesus Herrada grundsätzlich immer vorstellen könnte. Es gibt so ein paar Fahrer, die nicht gerade langsam sind, die schon ein Stück weit Rückstand haben. Also so ein Andrea Vendrame beispielsweise, Robert Stannard von Alpecin de Koenig, Daryl Impey ist ein Fahrer, dem ich auch zutrauen würde, da oben noch zu beißen und dann vielleicht mit in der Abfahrt vielleicht wieder ranzukommen. Das sind jetzt nur ein paar Namen. Es sind dann andere Namen, wenn man jetzt davon ausgeht, das waren jetzt eher Namen, die so ein bisschen weiter hinten liegen. Wenn man jetzt davon ausgehen, dass da vielleicht das Feld halbwegs zusammenbleibt und am Ende wird dann gesprintet, ist ein Ethan Hayter sicherlich ein Mann, der damit rüberkommen kann und am Ende sprinten kann. Da gibt es mehrere Optionen. Also morgen ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Tag, um vorauszusagen. Mhm. Alaphilippe sicherlich auch durchaus denkbar. Hängt alles davon ab, wie die Berge gefahren werden. Ob sich wirklich alles auf den letzten Berg konzentriert, wenn dann Alaphilippe so einen Kilometer vor der Kuppe noch dranhängt und dann vielleicht in der Abfahrt nochmal ein bisschen was gut macht. Durchaus denkbar. Ich denke eher an eine Gruppe aktuell. Weil es ein sehr großes Risiko ist, da hinterher zu fahren, weil du nie die Sicherheit hast, kommt dann dein schneller Mann am Ende überhaupt über den Berg. Wär so eine klassische Movistar-Etappe, den ganzen Tag nachfahren und am Ende kommt Valverde nicht mit über den Hügel.
Etappe Nummer 6. Bilbao nach Ascension a la Pico Jano San Miguel de Aguayo. Das wird dann der erste Tag, wo man dann doch die Gesamtführenden oder die auf die Gesamtführung gehen, zumindest im Auge behalten sollte, behaupte ich.
Ja, also wir haben den ersten Kategorieberg, diesen Collada de Brenes, 8,6%, 6 Kilometer, das ist schon nicht ohne. Also da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der dann schon vorgekocht wird.
Ja.
Am Ende muss man natürlich dann gucken, 12,5 Kilometer, 6,6%. 6,6% hören sich jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so hart an, aber der Anstieg ist zweigeteilt. Also wir haben im ersten Teil 6,8 Kilometer mit 7,8%, und haben dann noch quasi wie so ein kleines Flachstück. Also meine Erfahrung zeigt so ein bisschen das oder sagt so ein bisschen, wenn so ein Flachstück noch kommt, dann gibt es viele Fahrer, die da eher so ein bisschen Angst davor haben und eher warten, bis es dann am Ende nochmal hochgeht. Und wenn dem so wäre, passiert da vielleicht eher auf den letzten 3, 4 Kilometern maximal was. Da ist es aber nicht mehr ganz so steil. Ist die Frage, ob da wirklich dann hinten raus schon ganz so viel passiert. Entscheidend wird da, denke ich, sein, ob am vorletzten Anstieg schon ein Stück weit die Post abgeht.
Weißt du, an wen ich gerade denken muss, kurioserweise an das Finale, ich weiß jetzt nicht mehr, von der Burg, war das Burgos-Rundfahrt mit Evenepoel und Yates? Das wäre doch so, eigentlich ist dieser Anstieg sowas für so ein Evenepoel. Also unten diese ersten 6 Kilometer voll reinballern, dann kurz im Zwischenstück erholen und dann oben nochmal, ne, also so, wie lange ist es Zwischenstück? Ein Kilometer ungefähr, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen denken.
Bisschen,
So,
ja,
mehr
vielleicht.
oder weniger. Und dann hinten nochmal einfach Augen zu und durch und nochmal 5 Kilometer hochballern. Wäre jetzt, wenn das so ein Tagesding wäre, dann wäre der auf jeden Fall für mich ein Kandidat für diesen Anstieg.
Ich glaube, dann wird er schon am vorletzten Anstieg angreifen.
Okay, das kann ja nicht sein. Ich bin, glaube ich, übrigens gestern oder vorgestern auf Ruvi, das ist diese komische Plattform, sowas wie Swift, bin ich, glaube ich, den Berg hochgefahren. Aber ich bin nicht sicher. Hat er auch nach einer Viertelstunde keinen Bock mehr. Das ist kein schöner Berg. Nee, keine Zeit mehr. So muss das sehen. Ja, aber auf jeden Fall Knoten ins Taschentuch für den. Was ist das für ein Wochentag? Ich komme durcheinander. Das ist der Donnerstag, ne? Ah, schade. Freitag wird mir besser passen. Freitag habe ich mehr Zeit. Freitag geht's dann. Warte, dum, 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 dum. Nee, ist das. Warte mal, Freitag. Ich komme durcheinander mit den Tagen. Genau, Freitag ist dann die Etappe, die wir vorher schon so angesagt haben, als eine der komischsten Etappenprofile, die ich je gesehen habe. Mit diesem Erstkategorieberg, der ewig lange von Kilometer, also fast 50 Kilometer bergauf, mehr oder weniger steil. Und dann nochmal irgendwie so um die 70 Kilometer leicht bergab. Hast du jemals sowas Komisches schon gesehen? Oder.
Ja, sowas gab es schon mal bei der Vuelta. Aber ich krieg, da müsste ich echt mal gucken.
Ja,
Ich glaube, ich das Jahr
aber.
nicht mehr zusammen.
Ja, also schon sehr außergewöhnlich, dieses Profil.
Ja.
Weil 22,4 Kilometer mit 5%, da rollt halt jeder noch mit. Also da hättest du da hätte sogar André Greipel keine Angst vor gehabt. Insofern, ja. Ich hätte die Etappen gerne andersrum gehabt, weil Freitag habe ich mehr Zeit zu gucken. Aber soll nicht so sein. Für mich auch völlig unvorhersehbar, was da an dem Freitag passieren wird. Irgendwie, da wird nichts passieren. Ich glaube, es ist eine Sprintankunft fast.
Kann sein, also je nachdem. Ich würde aber davon ausgehen, wenn es eine Sprintankunft wird, eine aus einem reduzierten Feld, also dass da nicht mehr alle mit dabei sind.
Ja, da bin ich bei dir. Ja, so 50-60er-Gruppe irgendwie, die da. Und hinten ein Gruppetto, was irgendwie 10 Minuten später ankommt. Samstag geht es dann im Prinzip ähnlich wie am Donnerstag auch nochmal hinten so eine Riesenrampe. Vorher auch schon direkt ab Start geht es bergauf. Also Samstag auch wieder der interessantere Tag. Also Freitag könnt ihr skippen. Donnerstag und Samstag auf jeden Fall angucken. D'accord?
Ja, denke ich auch.
Ja.
Also.
Gut, dann und was war Sonntag? Sonntag ist dann nochmal eine Flachetappe, die dann 193 Kilometer völlig uninteressant durch die Gegend führt. Startet die in. Nee, was ist das? Komisch. Breda.
Nee, das Breda, das hatten wir. Breda
Bitte?
nach Breda. Breda nach Breda hatten wir schon. Das war die Sonntagsetappe.
Warum bin ich denn? Bei mir ist ja erst. Bei mir ist alles durcheinander hier. Stimmt, das war die Sonntagsetappe. Also Samstag und Sonntag ist dann die Etappe. Genau, auch nochmal mit einer extrem steilen Rampe am Sonntag. Ich dachte schon, hä, irgendwas durcheinander.
Genau, also das kann tatsächlich da echt spannend werden. Mit 3,8 Kilometer mit dem Schnitt 13%, das ist schon wirklich heftig. Also da kann man schon sagen, das ist wie dreimal nacheinander Mude Hui.
Ja. Aber glaubst du, das wird so ein Tag, wo die Gesamtklassementfahrer sich da bekriegen werden, oder wird das eher so ein Tag, wo Etappensieger sich da rausrufen werden? Also
Beides.
du meinst feuerfreie Messer zwischen die Zähne?
Naja, also ich sag mal so, das ist natürlich so eine Etappe, die auch prädestiniert ist für Ausreißer. Ist dann halt immer schwierig, wer fährt da den ganzen Tag nach. Hängt aus meiner Sicht sehr stark davon ab, wie die Situation im Gesamtklassement zu dem Zeitpunkt ist. Weil im Grunde musst du da jetzt nicht unbedingt sagen, ich fahre da jetzt auf Sieg, die Abstände, die gibt es am Ende sowieso. Du musst das Rennen auch tagsüber jetzt nicht unbedingt mega hart machen. Bei 13%, knapp 4 Kilometer, ist es sowieso brutal hart. Also ich gehe eher davon aus, dass wir da zwei Rennen erleben oder das so oft beschriebene Rennen im Rennen.
Na gut. Und Montag ist dann wieder Ruhetag. Ich würde mal davon ausgehen, an dem Tag ruhen sie sich aus. Gucken, mutmaßlich wird dann dieser Montag, Dienstag auch der nächste Sendetermin sein, wenn ihr nicht vor irgendeiner uns, zumindest mir, sehr viel Zeit schenkt, die auf einmal vom Himmel auf uns niederfällt und uns
Ja,
mehr erlaubt.
und dann haben wir das Zeitfahren.
Genau.
Das wird sicherlich ganz entscheidend. Wir haben eine ganze Menge von Klassementfahrern, die ein richtig gutes Zeitfahren hinlegen. Also, wenn wir damals mal betrachten, Evenepoel, wenn wir mal betrachten, Roglic, die haben da ganz große Qualitäten. Auch ein Almeida hat da gewisse Qualitäten. Und dann gibt es eben die Fahrer auf der anderen Seite, die da vielleicht nicht ganz so stark sind. So ein Carapaz mal als Beispiel. So ein Enric Mas, da kommt es immer drauf an, wie ist so die Tagesform. Aber da gibt es auf jeden Fall so die zwei Extreme. Und dann kann ich als Gesamtklassementsfahrer auf der Etappe sicherlich auch mal 2 bis vielleicht sogar 3 Minuten auf den besten Gesamtklassementsfahrer verlieren. Und das bringt dann auch dann wirklich so die Würze für die folgenden Etappen.
Dann hat sich so richtig eingerüttelt, das Gesamtklassement.
Ja.
So, eine Sache ist noch ganz wichtig. Wir haben ja schon angegeben, das sind unsere Favoriten, meine Favoriten, und wie ich davon ausgehen will, und wem die Daumen gedrückt werden. Bist du uns noch schuldig jetzt hier, damit wir auch hinterher uns gegenseitig verbal unsere Dummheit oder unseren um die Ohren hauen können. Hinterher, ja, ne? Weil am
Ja.
Ende ist die Vuelta zu Ende.
Ja.
Also, erster wird.
Ja, also
Du hast jetzt natürlich jetzt jeder, also sowohl Thomas als auch ich, werden sagen, naja klar, der hatte ja schon 4 Etappen gesehen, ist ja.
nein, nein, nein.
Doch,
Also
doch.
natürlich könnte ich jetzt sagen, ich habe schon 4 Etappen gesehen. Wenn du unsere Vuelta-Gruppe durchliest, wirst du sehen, dass da meine Tipps schon seit ein paar Tagen drinstehen.
Habe ich nicht gelesen,
Noch
habe ich
vor
nicht
der
gelesen.
Vuelta,
Habe ich nicht.
ich bin jetzt auch so fair, dass ich da an den Namen jetzt nichts mehr ändere. Ich habe damals geschrieben, erster wird Carapaz, zweiter wird Yates,
Aber ich muss ja
dritter wird.
mitschreiben. Nicht so schnell.
Also,
Carapaz.
Carapaz vor Yates, vor Almeida. Das waren damals meine 3 Namen. Möglicherweise würde ich heute andere nennen, aber das wäre unfair.
Ja, da fährt er erstmal.
Und ihr habt ja auch jeweils noch diese 3, auf die ihr euch freut oder auf die ihr achtet.
Nur, es könnte noch mehr sein. Also, das sind so die Daumendrücker. Bei mir sind es immer 3, waren aber auch schon mal 2, sind auch 4 beim Thomas diesmal. Da kannst du frei sein. Also, du kannst mir 190 Namen nennen, aber dann werde ich irgendwann einfach sagen: Komm, dann setze ich einen Link.
Also, ich glaube, der erste ist ganz offensichtlich. Das ist Valverde. Seine letzte Spanien-Rundfahrt. Ich würde mir wünschen, dass er noch eine Etappe oder zumindest ein paar schöne Ergebnisse erzielt. Und wenn ich da auf der alten Seite Valverde nenne, dann nenne ich auf der jungen Seite so die zwei größten spanischen Hoffnungsträger, die es da aktuell gibt. Mit Juan Ayuso und Carlos Rodriguez und dass auch noch ein Deutscher auftaucht,
Warte,
nämlich auch
warte, nicht
noch
so
Ma
schnell.
Marco Brenner dazu.
Ja, Brenner, da weiß ich, wie man den schreibt. Die anderen zwei muss ich mir nochmal raussuchen.
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, es gab jetzt eine Weile ein Loch, was spanische Nachwuchsfahrer anbelangt, aber mit Ayuso und mit Rodriguez
Wo,
sind da aktuell
wo,
mal wieder zwei richtig gute Leute
wo
dabei.
finde ich die denn? Wo finde ich die denn? Wo finde ich die denn? Naja, irgendwo werde ich sie schon finden, die zwei Vögel.
Ja, notfalls nenne ich sie dir nochmal.
Gut, es war mir eine Freude, dass du mal wieder da warst, Chris. Vielleicht wiederholen wir das bei der Vuelta nochmal.
Gerne. Und vielleicht, bevor wir den Deckel noch drauf machen, morgen geht die Deutschland-Tour
Ach ja,
los.
stimmt, habe ich auch gehört.
Ganz kurz sollten wir noch drauf eingehen. Diesmal 5 Etappen, kurzer Prolog. Sehr starkes Teilnehmerfeld, eine Bergankunft ist mit dabei auf den Schau ins Land. Teilnehmerfeld ist überraschend stark. Bora mit saustarker Truppe, internationale Stars
War da
dabei
noch
mit.
nicht bei, hat sich da nicht noch kurzfristig was geändert bei denen?
Bohrer?
Ja, habe ich ja nicht irgendwas, ist da nicht heute was an mir vorbeigeflogen? Doch nicht Kemner oder irgendwie sowas?
Das heißt drum, auch selbst wenn er nicht startet mit Pollitt, Schachmann, Buchmann, sind schon richtig starke
viele Männer da.
Dabei. Ja. Und aber auch internationale Klasse. Also wenn man sieht, Adam Yates ist mit dabei, Romain Bardet ist mit dabei. Also das sind schon auch Weltklasse-Leute dabei, die ansonsten auch bei der Tour de France da ganz vorne mit rumfahren. Ich bin gespannt und ich denke, können wir dann in einer der nächsten Folgen auch mal mit einfließen lassen.
Ja, also bei mir ist immer das Problem, ich kann mich einfach nicht auf so viele Sachen zeitgleich konzentrieren, dafür reicht mein Hirn nicht und wenn ich dann die Entscheidung treffen muss, ist die Vuelta mir zumindest im Moment noch ein bisschen näher. Das mag aber vielleicht auch sich wieder mal ändern, ne? Und vor allen Dingen, ich finde diese Überschneidung halt sehr schade. Wir würden mit Sicherheit auch eine deutlich größere Taktung über die Deutschlandtour berichten, wenn da jetzt nicht die Überschneidung wäre. Ne, kann ich mir auch vorstellen, wenn das jetzt in so einer Woche da mal zwei oder drei Sendungen dazu zu machen. Aber mit der Überschneidung muss man Prioritäten setzen und ja, ich glaube, insgesamt in der großen Wahrnehmung ist die Vuelta dann doch nochmal wichtiger oder entscheidender oder interessanter. Weiß ich nicht, aber ja. Gut, dann setze ich nochmal an. Wie gesagt, es war eine Freude, dich mal wieder hier zu haben. Hoffe, dass wir dich in der Vuelta noch öfter hören, wenn wir hier gemeinsam den Herrn Valverde zum fahrradfahrtechnischen Grabe tragen in den nächsten Wochen. Thomas, alles Gute. Auch für dich. Und der uns explizit gebeten hat, aufzunehmen. Macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und passt auf eure Lieben auf und hab noch einen schönen Spätsommer. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank. Viel Spaß beim Radsport schauen.